Ich sterbe. Ich fühle, dass ich sterbe. Holt jemanden, der für mich betet. So rief ein Bericht zufolge vor einigen Jahren ein Londoner Taxifahrer, der die geistlichen Dinge lange vernachlässigt hatte. Lauf, George, lauf, schnell, so schnell du kannst, sagte die weinende Frau dem armen Jungen, der am Bett seines Vaters kniete. Lauf und sag dem Pastor, dass dein Vater im Sterben liegt und dass er sofort kommen und für ihn beten soll. Der Arzt hatte alles getan, was möglich war, um die körperlichen Schmerzen des Mannes zu lindern, aber das war nicht sein größtes Problem. Die Schrecken des Todes überkamen ihn und schmerzten ihn. Der Pastor der Gemeinde, er traf nun ein, und der Mann sagte, ich war ein böser Mensch. Oh, ich hätte doch ein anderes Leben führen sollen. Jetzt ist es zu spät. Der Pastor hörte zu und erklärte ihm das Evangelium, die Worte der Gnade. Erklärte ihm, wie er gerettet werden kann, wie seine Sünden selbst jetzt noch vergeben werden können. Und dieser Mann, er hörte zu, aber er schien die Bedeutung nicht zu begreifen. Es war ihm alles fern und fremd. Und es folgte ein krampfhaftes Ringen. Und mit halbgeschlossenen Augen verzerrte er sich vor Schmerz und riss dann seine Augen auf, als er mit letzter Anstrengung heise flüsternd und einem Blick der Qual ausrief, ich hatte keinen Sonntag. Dies waren seine letzten Worte. Ich hatte keinen Sonntag. Ich hatte keinen Sonntag. Was meint ihr, meinte dieser Mann damit? Nun, vermutlich war es eine Art Bekenntnis, dass er es sich zur Gewohnheit machte, auch jeden Sonntag Taxi zu fahren, um seinen Gewinn zu steigern. Dass er keinen Tag Ruhe nahm, sondern um seinen Gewinn zu steigern, um einen größeren Profit zu haben, jeden Tag durchgearbeitet hat. Doch in dieser Situation ging es wohl nicht nur darum, dass er so gut wie jeden Sonntag gearbeitet hat. Im Moment seines Todes bemerkte er, dass es am Sonntag um mehr geht, als bloß nicht zu arbeiten. Er hatte keinen Sonntag. Er hatte keinen Sonntag, den er gebrauchte, um die Worte der Gnade, um das Evangelium von Jesus Christus zu hören und zu lernen und darüber nachzudenken. Sodass er bemerkte, da wo er es am nötigsten brauchte, zur Stunde seines Todes, konnte er nichts damit anfangen. Ich hatte keinen Sonntag. Ich hatte keinen Sonntag, an dem ich lernte, was das bedeutet. Es gab in seinem Leben keinen Sonntag, den er in rechter Weise gebraucht hat, um seine Seele auf diesen Tag des Todes vorzubereiten. Nun, wir wollen uns heute das vierte Gebot anschauen. Das vierte Gebot finden es in 2. Mose Kapitel 20 in den Versen 8 bis 11. 2. Mose Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Und in diesem Versen, in diesem Gebot geht es nun gerade darum, wozu der Tag, dieser Tag Gottes dienen soll. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Erstens, was bedeutet Sabbattag? Das hebräische Verb Shabbat, mit dem hier auch der Name Sabbattag gebildet wird, es bedeutet aufhören, von etwas ablassen, ruhen. Es zeigt einen Einschnitt in einem normalen Ablauf an. Der Sabbattag ist eine Unterbrechung, da, wo etwas ruht, da, wo eine normale Bewegung plötzlich abbricht und etwas anderes dafür steht. Gott hat in seinem Wort bestimmte Ruhetage eingesetzt. Ein Sabbattag ist also eine Zeit, in der Gott selbst aufruft, von etwas aufzuhören, von etwas abzulassen, etwas ruhen zu lassen. Aber das kommt nicht von einer Gewerkschaft oder da, wo ich meinen Urlaub einreiche bei meinem Chef, sondern es sind göttlich autorisierte Tage der Ruhe. In unserem kleinen Katechismus heißt es in der 61. Frage, was denn das vierte Gebot fordert. Das vierte Gebot fordert, dass solche bestimmten Zeiten, wie Gott sie in seinem Wort festgelegt hat, ihm heilig gehalten werden. Insbesondere soll ein ganzer Tag unter sieben ein heiliger Sabbat für ihn sein. Im Alten Testament finden wir verschiedene Feste im Jahr, wie das Passafest oder den Versöhnungstag oder das Laubhüttenfest. Und manchmal werden alle Feste, alle jüdischen Feste, Sabbate genannt, weil das waren alles Feste, wo die Menschen ruhen sollten, um sich auf das zu konzentrieren, was an diesem Tag nun ansteht, in einer besonderen Weise, mit besonderen Zeremonien, mit besonderen Opfern, mit besonderen Ritualen, die festgelegt waren. Doch vor allem soll alle sieben Tage ein ganzer Tag als Ruhetag gehalten werden. Und dieser Tag wird Sabbat genannt. Dieser wöchentliche Ruhetag gehört nicht nur zu den zeremoniellen Gesetzen, wie die anderen Feiertage und diese ganzen Feste, sondern dieser Tag wird gesondert als ein Teil des Moralgesetzes in den 10 Geboten aufgeführt. Dieser Ruhetag, dieser Sabbat, er hat einen anderen Stellenwert. Er steht mit den anderen Moralgesetzen in den Tafeln der 10 Gebote, die mit Gottes Finger selbst geschrieben waren. Und tatsächlich finden wir den Sabbattag bereits vor dem Bund am Sinai, bevor all die anderen Feste angeordnet wurden, bevor es die Stiftshütte gab und alle zeremoniellen Gesetze, bevor das Volk Israel ein Judizialgesetz bekam, da kannte das Volk schon diesen geheiligten Tag, diesen Sabbattag, selbst als sie in Ägypten waren. Und das Wort Gottes erinnert uns sogar daran, ja, der erste Mensch, Adam, er konnte etwas anfangen mit dem Begriff Sabbattag. Nun, das Wort Sabbat, es kommt auch noch in anderen Bezügen in der Bibel vor, ja, zum Beispiel auch, dass ein Feld ein Sabbatjahr haben soll, das heißt, dass an diesem Feld, dass es brach liegen soll, dass es ruhen soll, dass da nicht gesät wird, nicht geerntet wird, und so wird es häufiger vorgekommen, aber hier geht es nun speziell um diesen wöchentlichen Tag, der Sabbattag genannt wird. Und das ist nicht nur eine jüdische, sondern eine allgemeine, weltweite Ordnung, die Gott hier gibt. Aber welcher Tag ist denn dieser Sabbattag? Im Katechismus in der 62. Frage und Antwort heißt es, welchen der sieben Tage hat Gott zum wöchentlichen Sabbat bestimmt? Die Antwort lautet, von Anfang der Welt bis zur Auferstehung Christi bestimmte Gott den siebten Tag der Woche als wöchentlichen Sabbat. Und seither bis zum Ende der Welt den ersten Tag der Woche Das ist der christliche Sabbat. Also, die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Weltgeschichte wird aufgeteilt in zwei Abschnitte. Schöpfung der Welt bis zur Auferstehung. Der siebte Tag ist der Sabbat. Und dann die Auferstehung bis zum Ende der Welt, bis Christus wiederkommt. Der erste Tag der Woche, der christliche Sabbat. Wir finden hier also einen Umbruch, einen Wechsel, eine Veränderung dieses Tages, dieses Sabbattages. Und wir sehen schon im Neuen Testament einige wichtige Hinweise. Der neutestamentliche Name für den ersten Tag der Woche, er wird häufiger genannt der Tag des Herrn. Und man wundert sich, sind nicht alle Tage von Gott gemacht? Nee, es gibt aber einen Tag, der Tag des Herrn genannt wird, weil er in einer besonderen Weise von dem Herrn gebraucht wird. So wie das Mahl des Herrn, das Abendmahl, eine Weise ist, die Christus eingerichtet hat zu einer besonderen Speise, für einen besonderen Gebrauch, so ist auch der Tag des Herrn von Jesus Christus eingesetzt. In Offenbarung 1, Vers 10 zum Beispiel heißt es, dass Johannes sagt, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune und so weiter. Und es kommt noch mal vor. Jesus selbst, er sagt in Markus 2, Vers 28, somit ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Also er selbst sagt, ich bin Herr über den Sabbat. Und dann finden wir in der Offenbarung, dass der erste Tag der Woche nun der Tag des Herrn genannt wird. Und nicht nur der Name, sondern auch das Zeugnis von Jesus Christus. Der Tag der Auferstehung ist der erste Tag der Woche gewesen. In den Evangelien wird das besonders betont. Er ist gestorben, am Karfreitag, wie wir ihn nennen. Er lag im Grab an dem jüdischen Sabbat, sodass auch die Frauen und so weiter sich nicht gewagt haben, an diesem Tag das Grab zu besuchen. Aber am ersten Tag der Woche, an dem Sonntag, da machten sie sich früh auf, noch vor Sonnenaufgang, um nun das Grab zu besuchen und siehe, es war leer. Der Tag der Auferstehung ist der erste Tag der Woche, der Sonntag. Und das war auch der bevorzugte Tag, an dem Jesus seinen Jüngern erschien. Nun, an diesem Auferstehungstag erscheint er seinen Jüngern und dann heißt es in Johannes 20, dass erst in der nächsten Woche am ersten Tag, also nach biblischer Zählung am achten Tag, da erscheint er ihnen wieder und da ist dann Thomas dabei. Also nach dem Auferstehungstag hat er wieder auf den Sonntag gewartet, um seinen Jüngern zu begegnen. Johannes 20, Vers 19 heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Es ist auch der Tag von Pfingsten. Pfingsten wird ja auch Pentekost genannt. Das ist der 50. Und die Zählung ging eben von dem Sabbat, von dem Fest des Passafestes. Und dann wurde 50 Tage gezählt von dem jüdischen Sabbat aus. Und wenn wer rechnen kann, 7 mal 7 sind 49. Also der 49. Tag war ein Sabbat, ein jüdischer Sabbat, der siebte Tag. Und der 50. war dann wieder der erste Tag der Woche. Der Geist wurde ausgegossen am Sonntag. Und die Kirchenväter, sie sahen schon auch in Psalm 118 einen Hinweis, eine Art Prophezeiung. Da heißt es nämlich, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen uns mit ihm. Psalm 118, Vers 22 bis 24. Und die Kirchenväter haben gesagt, na, das ist ein Hinweis darauf, dass in dem jüdischen Sabbat, da wurde gedacht an die Schöpfung der Welt und auch an die Befreiung aus Israel, aus Ägypten, die Befreiung Israels aus Ägypten. In 5. Mose, wo die 10 Gebote wiederholt werden, da wird eben dieses Gebot des Sabbattages verknüpft mit der Befreiung aus Ägypten. Und hier sagen sie, aber hier wird berichtet, es ist ein Tag des Herrn, der daran denkt, dass ein Eckstein, der verworfen wurde, zu einem neuen Bau wurde. Es ist ein Wunder des Herrn. Und so ist dieser christliche Sabbat nun gerichtet auf Jesus Christus, der von den Juden verworfen wurde, aber doch zum Eckstein der Gemeinde wurde und auferstanden ist. Und dieser Tag, er ist der Tag der neuen Schöpfung und der ewigen Erlösung, der Schöpfung eines neuen Menschen in Christus und der ewigen Erlösung, der ewigen Befreiung aus den Banden der Sünde. Aber nicht nur das Zeugnis von Jesus, sondern auch die Praxis und Anordnung der Apostel und der frühen Gemeinde bezeugen es. Sie kamen für gewöhnlich zusammen am ersten Tag der Woche. Wenn sie Gottesdienst gefeiert haben, wenn sie zusammenkamen zum Beten, zum Abendmahl, so war es am ersten Tag der Woche. In Apostelgeschichte 20, Vers 7, da lesen wir, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, also das Abendmahl, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Also sie kamen hier zusammen am Sonntag, wahrscheinlich zum Abend, und es wurde dann ein sehr, sehr langer Gottesdienst. In 1. Korinther 16, Vers 1 und 2 heißt es, da gibt Paulus eine Anordnung an die Korinther. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Also das, was er jetzt sagt, das hat er auch schon all den anderen Gemeinden von Galatien gesagt. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Und offensichtlich kamen sie immer am ersten Tag der Woche zusammen, um Gottesdienst zu feiern. Und Paulus sagt, nun zu diesen Gelegenheiten sammelt da schon mal etwas, damit nicht erst zu dem Gottesdienst, wo ich dann dabei bin, angefangen wird, etwas für die Jerusalemer Gemeinde zu sammeln. Auch die frühen Kirchenväter machten es ziemlich deutlich. Es gibt einen Brief von Ignatius, einem sehr frühen Kirchenvater, Anfang des 2. Jahrhunderts. Er schreibt an die Magnesier im 9. Kapitel, wenn nun die nach dem alten Brauche lebten, umgekehrt zur neuen Hoffnung gelangt sind, indem sie nicht mehr den Sabbat halten, sondern ihr Leben nach dem Sonntag richten, an dem auch unser Leben aufgesprost ist durch ihn und seinen Tod, was einige leugnen, ein Geheimnis, durch das wir den Glauben erhielten und wegen dessen wir ausharren, damit wir uns ausweisen als Schüler Jesu Christi, unseres einzigen Lehrers. Also für Ignatius war klar, schon sehr, sehr früh, kurz nach dem Tod der Apostel, also die Christen, sie sehen diesen Tag der Auferstehung als den christlichen Sabbat. Da ist unser Leben aufgesprost. Barnabas Brief, auch ein sehr bekannter und beliebter Brief in der frühen Kirche. Er schreibt, zudem aber sagt er ihnen, eure Neumonde und eure Sabbate ertrage ich nicht mehr. Sehet, wie er sagt, nicht die jetzigen Sabbate sind mir angenehm, sondern den ich eingesetzt habe, an dem ich, nachdem ich alles beendigt habe, den Anfang des 8. Tages, das heißt den Beginn einer anderen Welt ansetzen werde. Deshalb begehen wir auch den 8. Tag, also den Sonntag, den ersten Tag der neuen Woche, in Freude, an dem auch Jesus von den Toten auferstanden und nachdem er sich geoffenbart hat, in dem Himmel aufgestiegen ist. Und die syrische Didaskalia, Anfang des 3. Jahrhunderts betont, dass die Christen den ersten Tag der Woche jederzeit in Freude zubringen und an diesem Tag zur Gemeinde eilen sollen. Und es gibt noch viele, viele Zeugnisse, aber nur ein kurzer Überblick. Wir sehen also einen Transfer von dem siebten Tag im jüdischen Kalender hin zu dem ersten Tag der Woche, den die Christen dann gefeiert haben und verstanden haben, dies ist der Tag des Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, den wir heiligen sollen, der nun diese Position einnimmt. Und die Christen haben nicht mehr den siebten Tag in dem Sinne, den jüdischen Sabbat, eingehalten, sondern diesen christlichen Sabbat, den Auferstehungstag, den Sonntag. Und nun fragen wir zweitens, warum wurde der Sabbattag angeordnet? In der 65. Frage des Katechismus heißt es, welche Gründe werden beim vierten Gebot angeführt? Die Gründe, die beim vierten Gebot angeführt werden, sind, dass Gott uns 6 Tage der Woche für unsere eigenen Beschäftigungen zugestanden hat und er ein besonderes Anrecht auf den siebten beansprucht, sowie sein eigenes Vorbild und seine Segnung des Sabbattages. Also, warum wird hier überhaupt von einem Sabbattag gesprochen? Warum ist das ein Teil des Gebotes, des Moralgebotes, des Moralgesetzes, dass ein Tag als ein Sabbattag gesehen werden soll, ausgeführt werden soll, an dem etwas ruhen soll? Was für eine Begründung liegt dahinter? Nun, und direkt hier in der Formulierung des vierten Gebotes, übrigens das ein recht ausführliches, wo hier einiges erklärt wird, hier heißt es, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Also die erste Argumentation ist, nun, ihr müsst es ins richtige Licht rücken. Gott hat uns 6 Tage geschenkt in der Woche, an denen wir all unseren Beschäftigungen nachgehen können, an denen wir all das, was nötig ist fürs Leben, all das organisieren können, all unsere Zeit, all unsere Kraft auch für solche Dinge anwenden können, die für Lebenserhaltung und für ein gutes Leben notwendig sind. Wir haben eine Befugnis, uns um diese weltlichen Dinge, um diese irdischen Dinge zu kümmern. Und es ist ein bisschen wie im Garten Eden, wo Gott sagt, von all diesen Bäumen dürft ihr essen. Von all diesen Bäumen. Außer von diesem einen. Also der erste Grund ist, schaut einmal, wie viel Zeit Gott euch gibt. 6 Tage gibt er, an dem du alle deine Arbeit machen darfst, an dem du all deine Arbeit machen sollst, an dem du all das vorbereiten kannst, all den Dingen nachgehen kannst, die wichtig sind. Und es ist eine vernünftige Sache, nicht nur über diesen einen Tag nachzudenken, sondern über die Woche. In was für einem Verhältnis steht es? Aber dann ist der zweite Grund, dass Gott ein Recht hat auf unsere Zeit. Eigentlich hat er ein Recht auf all unsere Zeit. Aber er hat uns 6 Tage gegeben, wo wir all unserer Arbeit nachgehen sollen. Aber einen Tag von 7, den einen Tag, der soll für den Herrn sein, heißt es hier. Er hat einen Anspruch darauf, zu sagen, bei all der Arbeit, die ihr tut, bei all den Dingen, all den Geschäften, denen ihr nachgeht, ein Tag, den sollt ihr mir widmen. Gott hat ein Anrecht auf unsere Zeit. Er, der unser Leben geschaffen hat, er, der die ganze Welt geschaffen hat und alles, was wir benötigen zur Lebenserhaltung, Er ist auch der Herr über unsere Zeit. Und als wäre das noch nicht genug, gibt Gott selbst ein Vorbild, dass er selbst den Sabbat hält. Und zwar nach 6 Tagen, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Das bedeutet, Gott selbst gibt uns ein Vorbild. Noch vor dem Sündenfall, als er die Welt geschaffen hat, als Adam gerade einen Tag auf der Welt war, da das Erste, was er bezeugt, das Erste, was er von Gott sieht, ist, er hält Sabbat. Er ruht. Er betrachtet sein Werk. Er freut sich an dem, was er geschaffen hat. Und damit merken wir, es ist nicht nur einfach eine Art Zeichen der Unterordnung oder des Zwanges, sondern etwas, was Gott selbst tut, als ein Vorbild für uns. Und übrigens, der Grund für die 7-Tage-Schöpfung. Heutzutage gibt es viele, die denken, ach, dass Gott die ganze Welt in 7 Tagen geschaffen hat, ist doch unsinnig. Das muss Jahrtausende gedauert haben, bis das so entstanden ist. Vielleicht ja Millionen. Die Kirchenväter, sie wunderten sich, was? 7 Tage soll Gott gebraucht haben? Warum so lang? Er ist Gott, er ist allmächtig. Er könnte in einem Finger schnipsen die ganze Welt, das ganze Universum machen. Warum, Gott, brauchtest du 6 Tage? Der Grund wird uns hier im 4. Gebot aufgezeigt, damit er uns ein Vorbild geben kann für den Sabbat. Damit er uns ein Vorbild geben kann, wie wir unsere Zeit füllen sollen. Und das ist interessant. Robert hat gerade vor ein paar Monaten 2 sehr, sehr gute und hilfreiche Lehrstunden über den christlichen Sabbat gehalten. Und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, nicht auf alle Details einzugehen. Eine herzliche Empfehlung, die nochmal anzuhören. Aber es gibt tatsächlich für das Jahr und für den Monat, finden wir, und für den Tag finden wir Hinweise darauf von den Sternen und von den Planeten und dem Mond und so weiter, wie es berechnet wird, wie es dazu kommt, diesen Zeitabschnitt. Ja? Ein Jahr ist so lange, wie die Erde um die Sonne geht, und ein Monat ist etwa wie lange der Mond braucht, um die Erde zu kreisen und so weiter. Ein Tag, wie die Erde sich selbst dreht um ihre eigene Achse. Aber eine Woche hat kein Äquivalent zu irgendwie einem kosmischen Anhaltspunkt. Aber dennoch ist es weltweit verbreitet, und es geht zurück auf diese 6 Tage Schöpfung und den 7. Tag als Sabbat. Gott selbst bringt hier eine Zeitordnung hinein als ein Vorbild für uns, wie wir unsere Zeit verbringen sollen. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn. Und hier finden wir noch, und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dieser Tag, er wird gesegnet. Mehr als alle anderen. Sagte, ja, von jedem Tag, den er geschaffen hat, und siehe, er war gut. Aber bei dem 7. Tag heißt es, er segnete ihn. Es liegt ein besonderer Segen, ein besonderer heiliger Nutzen auf diesen Sabbattag. Das sind die Gründe, warum Gott ihn eingeführt hat. In der 61. Katechismusfrage heißt es, was wird denn im 4. Gebot gefordert? Also, was gehört nun hier zu dieser Begründung, Das vierte Gebot fordert, dass solche bestimmten Zeiten, die, wie Gott sie in seinem Wort festgelegt hat, ihm heilig gehalten werden. Insbesondere soll ein ganzer Tag unter sieben ein heiliger Sabbat für ihn sein. Also diesen Tag, den Gott bestimmt hat, von dem er uns sogar ein Vorbild gegeben hat, den er selbst gesegnet hat, den er von uns beansprucht, er soll heilig gehalten werden. Also nicht einfach ein Tag zum Ausruhen, sondern ein Tag, an dem der normale Alltag ruhen muss, damit sich die Heiligen Gott widmen können. Es ist oftmals ein bisschen ein Missverständnis, und kriegen wir Pastoren auch manchmal zu hören. Ja, also von bei zwei Gottesdiensten, wo ist denn der Sonntag dann noch ein Ruhetag? Wann kann ich denn ausruhen? Wenn wir danach zwischen noch Gemeinschaft haben, und für manche Familien ist der Sonntag vielleicht einer der stressigsten Tage in der Woche. Aber es geht nicht darum, dass dieser Tag ein Tag ist, an dem wir besonders viel schlafen sollen. Es ist nicht ein Tag körperlicher Erholung. Es ist ein Tag, an dem der Alltag ruhen soll, damit wir uns mit geistlicher Kraft um das kümmern können, was heilig ist. Heiligen bedeutet absondern, reinhalten, Gott widmen, Gott weihen. Das bedeutet, dieser Tag, er dient dazu, Gott fordert ihn von uns und Gott gibt uns ein Vorbild und diesen Segen für diesen Tag, damit wir ihn in Dankbarkeit und Anbetung verbringen können. Das heißt, denke an den Sabbattag. Ja, wir sollen darüber nachdenken, wozu dieser Tag dient. Wir sollen darüber nachdenken, über die Werke Gottes, über seine Schöpfung. In sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen und alles, was darin ist. Wir sollen darüber nachdenken, was Gott tut. Und auch über seine Erlösung, dass er befreit hat. Und wir Christen, wir denken auch an die neue Schöpfung, die er bereitet hat. Denn wer in Christus ist, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Und er hat uns erlöst von unseren Sünden. Dieser Tag, er dient zur Dankbarkeit und Anbetung. Dass wir mal alle Alltagssorgen, all das, was uns beruflich oder in der Schule oder persönlich plagt und beunruhigt und so viele von unserer Konzentration und von unserer Kraft, von unserer Zeit beansprucht, dass wir das einfach alles mal ruhen lassen können, damit wir Zeit haben, um Gott unsere Dankbarkeit zu erweisen. Und das bedeutet, wir müssen nachsinnen, wofür sollten wir eigentlich dankbar sein? Wofür ist Gott eigentlich anzubeten? Und es ist auch ein Zeugnis der Wichtigkeit des Glaubens. Robert hatte schon erwähnt bei den Lehrstunden, die Puritaner, sie sagten, der christliche Sabbat ist ein Markttag für die Seele. Ja, ihr kennt es vielleicht irgendwie am Mittwoch oder am Samstag ist Markttag und dann hat man eingekauft, man hat sich ganze Körbe mitgenommen und hat alles eingekauft an Obst und Gemüse und Fleisch, damit man für die ganze Woche versorgt war. Und sie sagten, nun der Sabbattag, dieser Sonntag, er ist wie der Markttag für die Seele. Hier packe ich alles ein, was ich brauche, um geistig zu überleben in der Woche. Heute Morgen sagte mir ein Bruder, er war den letzten Sonntag krank. Und heute kam er zum Gottesdienst und war umso glücklicher. Er sagte, der letzte Sonntag war wie ein Tag ohne Essen. Und genau so ist es. Es ist der Tag, wo wir zeugen können, ich brauche den Herrn, ich brauche sein Wort, ich brauche ihn mehr als mein Leib Speise braucht. Thomas Watson, er sagt, der Sabbat ist ein Freund des Glaubens. Ein Freund des Glaubens. Er hilft unseren Glauben. Und es, diesen Tag dem Herrn zu weihen, ist ein Zeugnis, wie wichtig der Glaube ist für uns. Außerdem zeigt es unsere totale Abhängigkeit. Als Mose diese Worte schrieb, gerade auch in Israel, als sie dann im Land Kanaan waren, da bedeutete es, einen Tag zu ruhen von den Alltagsgeschäften. Es bedeutete, man musste darauf vertrauen, dass es nicht zum Schaden dient. Es war eine Agrargesellschaft, Bauern größtenteils, die eben die Felder bestellen mussten. Und da gab es so manche Sabbattage, wo sie dachten, na, heute ist das Wetter gerade gut, morgen soll es regnen, vielleicht sollte ich doch noch schnell heute noch eben die Ernte einholen oder vielleicht sollte ich heute noch den Acker vorbereiten. Aber die Alltagsgeschäfte ruhen zu lassen, es zeigt, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass das, was du von mir forderst, zum Guten gereicht. Natürlich kennen wir all solche Sorgen. Oh, ich muss die Zeit auskaufen, ich brauche es noch. Und wir denken, ja, das wird Gott schon verstehen. Und ja, vielleicht versteht er auch so manches. Aber dieser Tag, er ist eingerichtet, damit wir bezeugen, Gott, ich bin von dir mehr abhängig als von all den weltlichen Dingen. Und zuletzt ist es auch ein Hinweis auf das Heil und den ewigen Sabbat. Einen Tag, die Alltagsgeschäfte, die normale Arbeit ruhen zu lassen, das fällt uns Menschen schwer. Wir sind fast hibbelig schon, ja, wenn wir merken, was wir denken schon vielleicht an die nächste Woche, all das, was wir noch tun müssen und es kursiert schon im Kopf und wir denken, ja, aber ich muss das noch machen und ich muss das noch machen. Wir kennen das alle, aber nicht nur in Bezug auf unseren Beruf. So denken wir auch in Bezug auf unser Heil. Ich muss dies noch machen und ich muss jenes noch machen. Ich muss das erst verbessern, bevor ich zu Christus kommen kann. Ich muss das noch gewährleisten. Ich muss diese Werke der Gerechtigkeit noch wirken. Aber der Sabbat, er ist auch für uns eine Erinnerung. Nein, um Gott zu nahen, müssten wir lernen, von unseren eigenen Werken abzulassen. Zu ruhen in Christus. Auf ihn zu vertrauen, dass sein Werk genügt. Und der ewige Sabbat, diese Ruhe, in die wir eingehen. Es ist zum einen ein Zeichen, ja, da wo wir in diese Ruhe eingehen, da ruhen wir von unseren Werken. Wir wissen, wir sind allein gerettet aus Gnade. Und das Himmelreich, es wird auch verbunden sein. Nicht mit Untätigkeit, nicht mit Müßiggang oder Faulheit, aber doch, dass wir nicht mehr in diesem Zwang sind, ich muss dies noch schaffen, ich muss jenes noch schaffen, ich muss das für mich erreichen, sondern in Abhängigkeit vom Herrn fröhlich zu ruhen. Gott hat also diesen Tag vernünftig, aber auch mit einem angemessenen Anspruch eingerichtet. Er hat selbst ein Vorbild gegeben. Er selbst hat über seine Werke nachgedacht, genauso wie wir über seine Werke nachdenken sollen und uns daran erfreuen sollen. Und er hat diesen Tag gesegnet, sodass wir darauf vertrauen sollen, es dient uns nicht zum Schaden, dieser Tag. Es ist nicht ein verlorener Tag, nicht ein Tag des Verlustes, sondern ein Tag des Gewinns. Und drittens, wie sollen wir diesen Sabbattag halten? In der 63. Frage im Katechismus heißt es, wie soll der Sabbat geheiligt werden. Der Sabbat soll geheiligt werden, indem man den ganzen Tag heilig ruht und von solchen weltlichen Beschäftigungen und Vergnügungen, die an anderen Tagen erlaubt sind, und dadurch, dass die ganze Zeit für öffentliche und private gottesdienstliche Übungen verwendet wird, ausgenommen so viel, wie die Werke der Notwendigkeit und der Barmherzigkeit benötigen. Und in der 64. Frage, was wird im 4. Gebot verboten? Das 4. Gebot verbietet die Unterlassung oder nachlässige Erfüllung der von ihm geforderten Pflichten, sowie die Entweihung des Tages durch Müßiggang oder durch das Tun dessen, was an sich sündhaft ist, oder durch Gedanken, Worte und Werke bezüglich unserer weltlichen Beschäftigungen oder Vergnügungen, die nicht nötig sind. Also, wie können wir das, wofür dieser Sabbattag eingerichtet wurde, wie können wir das in rechter Weise ausleben? Nun, dieser Tag, Jesus sagt, er ist, der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen. Er hat einen Nutzen für uns. Dieser Tag, Gott schenkt ihn uns, damit wir uns an diesem Tag um das kümmern können, was wichtiger ist als alles andere, nämlich Gott zu begegnen, über ihn nachzudenken. Der Herr kennt uns, er weiß, wie schnell wir abgelenkt sind, wie schnell wir in dieses Hamsterrad kommen von all den Sorgen und Nöten und Verpflichtungen und Aufgaben. Und er sagt, einmal die Woche eine Unterbrechung. Jetzt achtet auf das, was der Sinn eures ganzen Lebens ist. Gott zu verherrlichen und euch an ihm zu erfreuen. Wir brauchen immer wieder diese Bremse. Wir brauchen immer wieder diese Zwischenstation, um zu verstehen, aha, hier müssen wir ihn ausrichten. Und deswegen ist es so wichtig, und hier heißt es, dass wir die Zeit für öffentliche und private gottesdienstliche Übungen verwenden sollen. Ja, das soll der Tag sein, an dem die Gemeinde zusammenkommt, um Gottesdienst zu feiern, um öffentlich Gott zu rühmen, sein Wort, das gepredigt wird, die Offenbarung des Evangeliums, das, was unsere Seele nährt und speist, das, was wir brauchen für die ganze Woche, um im Glauben erhalten zu bleiben, um nicht in Zweifel und Versuchungen zu fallen, um wachsam zu bleiben, um zu wachsen in der Erkenntnis, um zu wachsen an der Freude am Herrn. Wir brauchen es. Und deswegen ruft uns das Wort Gottes auf, die Versammlungen nicht zu vernachlässigen. Nicht nur aus einem Kontrollzwang, sondern es schadet unserer Seele. Gott schenkt uns diesen Tag, an dem wir ihn in einer besonderen Weise begegnen dürfen. Ja, er heiligt diesen Tag und segnet diesen Tag für einen besonderen Nutzen, einen besonderen Segen für sein Volk. Ihm zu nahen, von ihm zu lernen, sich an ihm zu erfreuen. Aber es bedeutet auch, 6 Tage sollst du arbeiten, all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn. Es bedeutet, ja, wir sollen an 6 Tagen fleißig sein und Vorkehrungen treffen, dass wir diesen 7. Tag nutzen können, wie Gott ihn bestimmt hat. Wir müssen wachsam sein. Ja, wenn wir am Samstag bis 2:30 irgendwo feiern gehen und am Sonntagmorgen den Wecker kaum hören und kaum die Augen aufkriegen, dann können wir den Tag nicht in gleicher Weise nutzen. Das bedeutet, mach deine Arbeit in 6 Tagen. All das, was notwendig ist, all das, was du vorzubereiten hast. Richte deine Woche auf den Sabbattag hin aus. Bleibe wachsam. Und es heißt hier auch, dass wir die Pflichten, die geforderten Pflichten, die Gottesdienste, wir sollen sie nicht unterlassen, aber auch nicht nachlässig erfüllen. Nicht nur formal, ja, ich bin ja da im Gottesdienst, aber mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen bin ich weit weg. Nein, wir sollen sie wachsam erfüllen. Wir sollen darauf vertrauen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und ihm dankbar sein. Dies ist der Tag, an dem ich gesegnet werden kann, an dem ich ausgerüstet werden kann, an dem ich gestärkt werden kann, wie von guter Speise, um Kraft zu bekommen für die Herausforderungen der kommenden Woche. Wir finden aber auch, dass so viele Dinge uns ablenken können, so viele Dinge uns in den Weg stehen können. Und wir sagen, ja, es ist nicht sündig, es ist nicht verkehrt. Und doch ist die Frage, welchen Stellenwert hat dieser Tag, der für den Herrn ist, in deinem Leben, in deiner Woche? Ist das noch gerade so der Übergang vom fröhlichen Wochenende zum kläglichen Wochenstart? Ja, der Sonntag ist noch so dazwischen, ist noch sowas Halbes. Ich kann noch ein bisschen länger schlafen als am Montag. Oder ist der Sonntag der Höhepunkt in deiner Woche? Wo du sagst, oh, ich sehne mich danach, mit den Gläubigen zum Tempel des Herrn zu gehen, zu seinem Heiligtum. Im Streit mit den Pharisäern, schon im jüdischen Sabbat, um den jüdischen Sabbat, da geht Jesus sie sehr hart an. Aber er klagt nicht darüber, dass sie zu viel gearbeitet haben am Sabbattag, sondern dass sie ihren ganzen Tag damit zugebracht haben, zu gucken, ob auch niemand anderes irgendetwas Verbotenes tut. Und anstatt über Gott und seine Barmherzigkeit und seine Erlösung und das, was er getan hat, darüber nachzudenken, schauten sie nur auf andere Personen und schauten, na, ob die auch nichts gerade falsch machen. Dass wir sie richten können, dass wir sie auf sie herabsehen können, dass wir sie anklagen können. Und Jesus, er zeigt ihre Heuchelei auf und sagt, oh nee, das ist nicht das, wofür der Sabbat eingerichtet wurde. Um die Menschen zu knechten und zu strafen. Er zeigt ihnen, wie wichtig es ist, Barmherzigkeit zu haben an diesem Tag. Gerade weil Gott barmherzig ist. Und dass sie nicht unsinnige Gesetze erlassen sollen. Einfach für die Dinge, die notwendig sind. Auch an diesem Tag. Nun, der christliche Sabbat ist auch nicht identisch mit dem jüdischen Sabbat. Im Alten Testament finden wir auch zeremonielle und auch judizielle Vorschriften, die dann verbunden sind mit dem Sabbattag, was nicht unbedingt zu dem Moralgesetz gehört. Und deswegen ist es manchmal nicht so ganz einfach, alles in rechter Weise auf den christlichen Sabbat zu beziehen, obwohl man in vielen Dingen schon auch Hilfen und Vorstellungen und eine gute Inspiration finden kann. Aber zum Beispiel mussten die ersten Christen im Römischen Reich sonntags arbeiten. Das war kein Feiertag, war kein Ruhetag. So um 110, 111 rum verfasste ein Plinius der Jüngere, ein Statthalter von Bithynien, einen Bericht an den Kaiser Trajan. Er hat so manche Christen aufgegriffen und hat sie gefoltert, bis sie ihm gesagt haben, was sie denn so machen. Und er sagte, und er berichtet dem Kaiser nun, was diese Christen, diese merkwürdige Gruppe denn so veranstaltet. Und es heißt, dass sie gewohnt gewesen seien, an einem festgesetzten Tag vor Tagesanbruch zusammenzukommen und unter sich wechselseitig ein Carmen Christus, also ein Lied für Christus, zu singen, als wie zu einem Gott. Und mit einem Gelübde sich zu verpflichten, nicht irgendein Verbrechen zu tun und so weiter. Und sobald sie damit fertig gewesen seien, sei es bei ihnen Brauch gewesen, auseinanderzugehen und sich erst später wieder zusammenzufinden, um ein Mahl einzunehmen, aber ein harmloses und unschuldiges. Die frühen Christen, sie haben gewusst, ach ja, dies ist der Tag des Herrn. Aber ich muss arbeiten. Ich wohne nicht in Israel unter einer Theokratie. Mein Arbeitgeber versteht nichts von einem Tag des Herrn. Ich muss arbeiten. Was haben sie gemacht? Vor Anbruch des Tages haben sie sich getroffen, um Christus zu singen. Und nach ihrer Arbeit sind sie wieder zusammengekommen, um das Abendmahl zu feiern. Das zeigt vielleicht noch viel mehr, wie wichtig ihnen dieser Tag war. Dass sie nicht gesagt haben, ach ja, komm, wir setzen diesen Tag irgendwo anders hin, wo es ein bisschen besser passt. In Amerika, in Neuengland, da versuchten die Puritaner auf ein bisschen nach jüdischer Weise nun auch den christlichen Sabbat einzurichten. Und sie hatten solch einen Katalog an Dingen, die an dem christlichen Sabbat verboten waren, dass John Owen, der englische Puritaner, beklagte, es sind so viele Vorschriften, dass die übrigen 6 Tage kaum reichen, um all die Verbote zu lesen, die an dem 7. Tag dann verboten sind. Und in solchen Gefahren stehen auch wir manchmal, dass wir diesen Tag verkehren als einen Tag, wo wir anklagen wollen, wo wir nur Verbote machen wollen. Und so manches ist nützlich und hilfreich, weil wir brauchen manchmal auch Grenzen und Züchtigung. Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, wozu ist denn dieser Tag gegeben. Er ist gesegnet und geheiligt, dass wir dem Herrn begegnen, dass wir über seine Werke nachdenken, dass wir uns an ihm erfreuen, dass wir von ihm gesegnet werden, gefüllt werden, gestärkt werden in unserem Glauben, dass unsere Seele bereitet wird mit dem, was zum Leben dient. Wir finden hier also eine Veränderung, eine Transformation des Sabbattages, und sie geht einher mit einer Transformation unseres Herzens, dass nicht mehr so ganz strikte Regeln, wie dass wir kein Holz aufsammeln dürfen oder kein Feuer machen sollen. Es geht nicht darum, sondern es brennt unser Herz für den Herrn. Ist der Sabbattag der Höhepunkt unserer Woche? Ist der Sabbat, der christliche Sabbat, der Tag, den wir für kostbar halten für unsere Seele? Oder lass mich dich fragen, hast du einen echten Sonntag? Oder musst du wie der Taxifahrer erschrocken feststellen, ich hatte keinen Sonntag. Gebrauche diesen Tag. Gebrauche diesen Tag für das, wozu er eingesetzt ist von unserem gnädigen Gott. Zum Segen und zur Freude an ihm. Amen.